Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Macht der Epigenetik. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Frau Professor Brigitte König. Liebe Brigitte, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Hallo, Manuel.
Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Du bist ja eine absolute Expertin in dem Bereich Mitochondrien, aber auch Mitochondrienforschung. Du betreibst auch mit deinem Mann ein eigenes Labor, aber ihr macht auch ganz viel Forschung mit unterschiedlichen Universitäten zusammen. Magst du dich ein bisschen vorstellen?
Also mit der eigenen Vorstellung, das ist immer ganz, ganz schwierig, ja. Ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Gut, fange ich an. Also ich liebe die Naturwissenschaften und habe deswegen auch Chemie, Biologie studiert und dann noch hinterher Medizin, um das also zu verbinden. Und die Mitochondrien habe ich schon ja, eingeholt. Jetzt sage ich nicht, wie viele Jahrzehnte, weil sonst macht man sich ja noch älter, als man ist. Ja. Damals bin ich zu einem Professor, also ein deutscher Professor, der aber aus den USA kam. Und der hat mich angenommen für ein Praktikum und hat gesagt, ja, aber hier hast du mal Lebergewebe und isolier mal die Mitochondrien und sieh mal zu, dass du das Testsystem aufbaust. Und das waren die Mitochondrien, dann habe ich sie eigentlich ein bisschen vergessen, aber nur so ein bisschen, weil ich mich ja mit Mikrobiologie beschäftigt habe. Und wir wissen ja, dass die Mitochondrien von Mikroorganismen abstammen. So gesehen habe ich sie ja nie so ganz vergessen, ja. So, dann habe ich natürlich viel Forschung gemacht, klar, richtig Grundlagenforschung, dann aber auch Diagnostik, also medizinische, mikrobiologische Diagnostik. Und ja, wir haben das Labor dann gegründet, dann habe ich mich ein bisschen den Mitochondrien mehr gewidmet. Jetzt machen wir auch wieder die Infektionsimmunologie, die ich auch gelernt habe. Und Forschung, ja, Forschung brauche ich, ne? Also einfach für mich. Das ist immer das, was wir auch machen oder zeigen, muss irgendwie auch fundiert sein. Und wir möchten es jedem zeigen und jeder kann diskutieren darüber.
Ja.
Also vielleicht reicht das als
Das
Kurzfassung.
reicht als Kurzfassung. Vielen, vielen Dank. Denn wir werden heute in dieser Folge darüber sprechen, einmal über diese besonderen Mitochondrien, die wir in beinahe jeder Zelle haben und warum sie so besonders wichtig sind für unsere Gesundheit, aber auch, wie sie in Zusammenhang stehen mit unterschiedlichen Erkrankungen. Und klassisch, wenn wir immer natürlich an Mitochondrien denken, mit chronischer Müdigkeit. Magst du vielleicht mal kurz darauf eingehen? Du hast schon gesagt, die Mitochondrien, die sind sozusagen ja, bei uns in unseren Körper in Anführungsstrichen eigentlich eingewandert und sind unsere Kraftwerke der Zellen. Was machen denn diese Mitochondrien bei uns?
Ja, der Name sagt es ja schon, Kraftwerke der Zellen. Das heißt, was das Äquivalent für, sagen wir, für Treibstoff des Autos ist bei uns das ATP. Das ist das, was die, und das produzieren die Mitochondrien, ja. Also, und das wurde auch als erstes entdeckt. Das heißt, man hat festgestellt, dass Zellen ohne Mitochondrien nicht leben können, weil sie ganz einfach diese Energie brauchen. Und diese Energie hat man dann entdeckt, dass es eben das ATP ist, also Adenosintriphosphat, das ist das Äquivalent. Inzwischen weiß man aber auch, dass die Mitochondrien viel, viel, viel mehr können. Und es wird eigentlich richtig unheimlich, was sie eigentlich alles können. Also das ATP-Produktion, ja, also wie gesagt, die Energie, sie modulieren aber auch unsere ganzen Antworten. Sie sind notwendig für unser gesamtes Immunsystem. Sie koordinieren auch die Antwort des sozusagen angeborenen Immunsystems, dass es sofort gegenüber Mikroorganismen kämpfen muss. Aber auch unser erworbenes Immunsystem, wo man noch immer diese beiden Immunsysteme unterscheidet, die dann ja, ganz gezielt die Erreger entfernen können oder angreifen können. Und das alles funktioniert nicht korrekt, wenn die Mitochondrien nicht korrekt funktionieren und das auch nicht regulieren. Und dann machen sie natürlich auch Wärme, Hitze, das wissen wir auch noch. Und ja, und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist ganz einfach, dass sie auch für diesen Alterungsprozess zuständig sind oder verantwortlich sind für den Alterungsprozess und dass wir da halt auch sehr viel tun können. Ja, ich könnte jetzt noch ganz viel aufzeigen, was sie sonst noch alles können, wofür sie verantwortlich sind. Also man dachte, wie gesagt, nur zuerst, dass sie diese Energie produzieren. Und inzwischen weiß man, dass die Mitochondrien auch sich wieder zusammengehen oder auch den Nachbarzellen Informationen geben, dass sie besser reagieren. Also ja, jetzt könnte ich stundenlang erzählen.
Es geht ja tatsächlich wirklich darum zu verstehen, dass diese Mitochondrien wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Zelle sind, die eigentlich funktionieren sollten. Das heißt, die Mitochondrien sind etwas, um die wir uns kümmern dürfen, die wir gesund erhalten dürfen oder wieder gesund bekommen dürfen. Und ich finde das so spannend, die Mitochondrien haben auch ihre eigene DNA. Magst du vielleicht da mal kurz drauf eingehen, denn das finde ich schon sehr speziell. Und was macht denn das Mitochondrium mit der eigenen DNA eigentlich?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Gut, dass du jetzt darauf eingehst. Und zwar sind die Mitochondrien, das sind ja von Mikroorganismen, stammen die ab. Und Mikroorganismen, also Bakterien, haben ihre eigene DNA, also die Erbinformation. Und die Mitochondrien hatten auch ihre richtige Erbinformation, aber die sind jetzt halt geschrumpft. Das heißt, in den Mitochondrien, wie sie in unseren Zellen sind, ist auch noch etwas Erbinformation, aber sehr, sehr wenig. Und was ist mit dem Rest der Erbinformation passiert? Die ist in unseren Zellkern gewandert. Das heißt also, das Mitochondrien muss ja auch wieder neu generiert werden und die Information dazu, also um neue Mitochondrien zu machen, ist also im Zellkern, also in unserem Zellkern und ein Teil noch im Mitochondrien selbst. Und jetzt fragt man sich natürlich, was wird denn im Mitochondrien noch produziert oder welche Geninformation ist da drin? Das sind die, die notwendig sind für bestimmte Enzyme, die für unsere Energieanforderung notwendig sind. Das heißt also, wenn diese mitochondriale DNA, nenne ich sie jetzt mal, nicht mehr da ist oder defekt ist, dann funktioniert alles nicht, weil keine Energie mehr gemacht werden kann. Also sieht man schon, dass das, was die Mikroorganismen, was die Mitochondrien behalten haben, also äußerst wichtig ist. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist das nicht in den Zellkern gewandert? Weiß man nicht. Aber gehen wir noch mal darauf zurück, dass also eine bestimmte Sachen im Zellkern sind und welche im Mitochondrien. So, jetzt muss das Mitochondrien natürlich auch immer sagen, ich brauche neue Bausteine. Dann muss diese Information an den Zellkern erst gehen und damit dort das wieder abgelesen wird und wieder produziert wird. Jetzt ist aber die Frage, wer hat eigentlich den Hut auf? Ist es das Mitochondrien oder ist es der Zellkern? Zuerst dachte man natürlich, klar, das ist der Zellkern. Zwischendurch war man eigentlich sicher, nein, das ist das Mitochondrium. Man weiß es nicht genau. Vielleicht sind beide, also die Interaktion ist notwendig, ja. Aber es ist nicht mehr so, dass man sagt, der Zellkern bestimmt.
Und das
Ja.
finde ich ganz spannend, denn die Mitochondrien, also einerseits die Mitochondrien-DNA, wenn die abgelesen wird, dann entstehen sozusagen am Ende Proteine daraus, Enzyme für den Energiestoffwechsel im Mitochondrium. Und natürlich ist der Weg im Mitochondrium dann auch kleiner, wahrscheinlich. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber auf was ich noch eingehen möchte, das Spannende beim Aufbau der Mitochondrien ist ja auch die Membran. Und zwar dadurch, dass das Mitochondrium ja in die Körperzelle oder in den Körper eingewandert ist oder in die menschliche Zelle eingewandert ist, hat das Mitochondrium meines Wissens zwei Membranen, eine äußere Membran und eine innere Membran, die auch aus einer Phospholipid-Doppelschicht besteht. Das heißt, das Mitochondrium benötigt auch eine gute Versorgung mit Phospholipiden, beziehungsweise die kleinen Füßchen von den Phospholipiden sind ja Fettsäuren, mit guten Fetten. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Wir haben eine äußere Membran, die ist sehr viel zu durchlässig für Proteine und für bestimmte Stoffe. Und dann ist eine innere Membran, die nicht so durchlässig ist, also fast gar nicht durchlässig ist. Die hat nur Transporter. Das heißt, da kommt nur rein, was sozusagen anklopft und dann reingelassen wird. So, und vor allen Dingen diese innere Membran, in dieser inneren Membran sind so bestimmte, das nennt man Komplexe oder Atmungskomplexe. Das sind Moleküle, die für die Energiegewinnung letztendlich zuständig sind. Und die müssen eine ganz bestimmte Anordnung haben, damit sie auch richtig viel von diesem ATP machen können. Und diese Anordnung ist wieder sehr stark abhängig von der Membranzusammensetzung. Da gibt es sehr schöne Arbeiten, die haben ja gezeigt, das heißt, die haben Mitochondrien isoliert, das kann man ja machen, und haben die dann mit unterschiedlichsten Fetten gefüttert und haben dann gesehen, wie verändert sich die Energiebereitstellung, wenn ich die Membran anders zusammensetze. Und da haben wir wirklich gesehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie die zusammengesetzt wird. Also die Fette spielen schon eine ganz wichtige Rolle.
Wenn wir da schon sind, Oder gehen wir später darauf ein, denn es geht ja auch darum, wirklich dem Körper mit guten Fetten zu versorgen, wie mit guten Omega-3-Fettsäuren, Omega-9-Fettsäuren, aber auch mit guten gesättigten Fettsäuren. Ich möchte aber nochmal darauf eingehen, und zwar die Mitochondrien heutzutage, wenn die geschädigt sind, und viele Menschen da draußen haben meines Erachtens geschädigte Mitochondrien, produzieren wir nicht mehr so viel Energie, können nicht mehr so viel Energie produzieren, und am Ende führt das zu bestimmten Symptomen. Am Anfang vielleicht leichter Müdigkeit, die dann aber auch zu chronischer Müdigkeit werden kann, beziehungsweise nicht nur das, sondern natürlich auch unterschiedliche Erkrankungen führen kann. Und meines Wissens ist es so, dass es da draußen beinahe keine Erkrankung gibt, ja, die nicht eventuell auch zurückzuführen ist auf kranke Mitochondrien.
Ja,
Kann
das
man das
ist
so
richtig.
pauschal sagen?
Ja, das kann man so pauschal sagen. Natürlich würden einige sagen, ja, man weiß ja natürlich nicht, ob dann die Mitochondrien geschädigt werden durch andere Moleküle, die in die Krankheit freigesetzt werden. Ja, das ist richtig. Aber letztendlich brauchen wir intakte Mitochondrien. Ohne intakte Mitochondrien können wir keine Krankheit heilen. Und um Krankheiten zu verhindern, brauchen wir sie.
Ja, und es gibt ja wirklich heutzutage in unserer Umwelt unterschiedlichste Faktoren, die auf unsere Mitochondrien schädigend wirken. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Mitochondrien, wenn sie selber Energie produzieren, auch Sauerstoffradikale bilden, die auch weggefangen werden müssen sozusagen. Und die Mitochondrien hier gut versorgt werden dürfen mit Antioxidantien bzw. körpereigenen Antioxidantien. Aber wir haben natürlich auch Gifte um uns herum, externe Umweltgifte. Wir haben Stress, der einerseits chemisch ausgelöst wird durch die Umweltgifte, aber auch innerlichen Stress, der die Mitochondrien angreifen kann. Magst du vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, welche schädlichen Einflussfaktoren wir innerhalb des Körpers einmal haben und einmal außerhalb des Körpers, also externe Faktoren wie Umweltgifte?
Ja, also innerhalb des Körpers, das hast du ja schon gerade erwähnt, sind natürlich, dass die Mitochondrien bei ihrer Produktion von Energie, also von ATP, auch Sauerstoffradikale machen. In geringerer Konzentration ist das in Ordnung. Das dient sogar als Stimulus, um bestimmte Wege zu aktivieren. Wenn es aber zu viel ist, ist es schädlich, weil es dann macht die Membranen kaputt, die Proteine und so weiter. Dann haben aber unsere Zellen, aber auch unsere Mitochondrien Systeme entwickelt oder haben es, um das zu verhindern oder auszugleichen. So, das sind einmal richtig Moleküle, die antioxidativ sind. Das bekannteste ist sicherlich das Glutathion oder in der Membran das Vitamin E. Dann sind es aber auch Enzyme, die sozusagen die Sauerstoffradikale oder Verbindungen davon zerstören. Das sind Superoxid-Dismutasen als ein Beispiel mal genannt. Die Katalasen aber hilft auch. So, natürlich dürfen wir die dann auch nicht so ja, inhibieren durch, da sind wir wieder ein bisschen durch Medikamente zum Beispiel oder durch falsche Ernährung oder natürlich dann auch durch Umweltschadstoffe, aber ja auch erstmal intern. Wenn wir die inaktivieren, dann können die das natürlich nicht mehr ihre Funktion haben. Wir haben, gut, also ist es eigentlich das, was uns beeinflusst, sind eigentlich, wie gesagt, auch wirklich unser Lebensstil, den wir selbst beeinflussen können erstmal. Wie viele Medikamente nehmen wir? Was machen wir? Wie ist unser Schlaf? Gönnen wir unseren Mitochondrien eine Ruhepause oder eine Wiedererneuerung in der Schlafphase? Und dann kommen natürlich die ganzen Umweltfaktoren dazu. Das können wirklich Chemikalien sein. Es können Strahlen sein. Dürfen wir auch nicht so ganz vergessen. Ja, verschiedenste Sachen. Ja, also das kann man so ungefähr zusammenfassen.
So, von den Umweltgiften, da geht es dann um Schwermetalle wie Quecksilber, Blei oder Leichtmetalle wie Aluminium, oder?
Ja, einmal natürlich die Schwermetalle, das ist ganz, ganz klar. An die denken wir, aber auch die ganzen Plastik, vielleicht auch Mikroplastik, auch das ist sicherlich nicht so ganz harmlos. Es gibt ja das günstigste, das einfachste, was wir natürlich kennen, sind die Pestizide. Ja, auch da sollte man dran denken. Oder bestimmte ja, Weichmacher. Also das sind jetzt erstmal so, dass vielleicht jeder kennt. Ja.
Ja. Und ich möchte mal darauf eingehen, auch auf die Ernährung. Wenn wir uns sozusagen viel mit Fertigprodukten ernähren, die gehärtete Fette beinhalten, wir keine guten Fette zu uns nehmen. Das heißt, wir bauen diese schlechten Fette, die schlechten Fettsäuren, dann eigentlich in die Membran der Mitochondrien ein. Und das Mitochondrium wird eigentlich dadurch krank. Das heißt, wir sollten eigentlich schauen, dass wir gute Fette zu uns nehmen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Dann ist natürlich die Standardfrage, was sind gute Fette? Ja.
Ja.
Die Mitochondrienmembran haben eigentlich gar nicht so viel verschiedene Fettsäuren, aber eins ist ganz wichtig, natürlich Phosphatidylcholin ist extrem wichtig und andere. Es gibt die Möglichkeit, natürlich die Membranen zu analysieren. Das machen wir jetzt selbst leider noch nicht, weil wir dazu doch ein bisschen größere Geräte brauchen. Aber in diese Richtung kann man natürlich gehen. Aber jetzt ganz allgemein, ohne diese Untersuchung zu haben, ja, das, was wir eigentlich auch kennen als gute Fette, ist auch für die Mitochondrien gut.
Ja.
Also als zusammengefasst.
Also was ich immer wieder meinen Leuten mitgebe, ist, schaut auf eine gute Omega-3-Versorgung und nicht nur damit tatsächlich zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Omega-3-Präparat ein, sondern auch zum Beispiel, was ich häufig sehe, wenn ich es messe, dass ein Alpha-Linolensäuremangel da ist, weil die Leute sozusagen kein Leinöl zum Beispiel zu sich nehmen, aber nur ein Omega-3-Produkt, wo vor allem EPA und DHA drin ist. Das heißt, da auch vielleicht drauf zu achten. Gesättigte Fettsäuren wie aus Kokosöl, MCT-Öl oder auch Olivenöl, diese Omega-9-Fettsäuren, die auch sehr, sehr häufig im Mangel sind, also Ölsäure, und da wirklich eine gute Versorgung stattfinden zu lassen. Ich möchte ein bisschen tiefer eingehen und zwar noch auf die mitochondriale Dysfunktion. Das heißt, wenn die Mitochondrien nicht mehr so richtig funktionieren, genau aufgrund dieser negativen Einflussfaktoren, über die wir gerade gesprochen haben, und wie die in Zusammenhang stehen mit chronischer Müdigkeit oder mit anderen Erkrankungen, weil du hast ja schon am Anfang erwähnt vom Podcast, du hast gesagt, diese Mitochondrien, die können eigentlich ganz schön viel. Und wenn wir uns um die kümmern, dann spielen die auch eventuell eine Rolle in dem Punkt, dass wir vielleicht langsamer altern oder nicht zu schnell altern, eher gesagt. Magst du vielleicht mal darauf eingehen noch, einfach nur diese Zusammenhänge, damit das dem Zuhörer und der Zuhörerin klar ist. Warum funktioniert es nicht oder warum kann ich eigentlich nicht gesund werden oder warum kann ich krank werden, wenn mein Mitochondrium nicht so richtig funktioniert?
Gut, also wie am Anfang ganz kurz gesagt, sind ja die Mitochondrien machen viele Funktionen. Sie sind also einmal auch ganz wichtig für das zum Beispiel im Immunsystem. Also für die T-Zellen-Antwort, die natürlich auch Krebszellen vernichten, aber auch Viren vernichten und Bakterien und natürlich auch verhindern, dass man Autoimmunerkrankungen bekommt in diese Richtung. So, wenn jetzt die Mitochondrien nicht richtig arbeiten, dann können halt diese T-Zellen, das Immunsystem auch nicht richtig arbeiten. Dann haben wir halt viele Folgen, ob es Allergie ist, wie gesagt, auch die ganzen Autoimmunerkrankungen, die dann folgen oder auch vielleicht mehr Infektion oder Reaktivierung von Epstein-Barr-Virus, von Zytomegalie-Virus, VZV und so weiter. Also dafür brauchen wir auch schon mal die Mitochondrien. Dann, was wir oft auch vergessen, dass die Mitochondrien auch zusammenhängen mit der Telomerenlänge. Telomerenlänge ist so ein bisschen im Moment außer Mode vielleicht gekommen, aber trotzdem wieder sehr wichtig. Das heißt, wir haben die Telomerenlänge bestimmen auch die Jugendlichkeit von uns. Und die Mitochondrien regulieren das auch. Das heißt also, je besser die Mitochondrien sind, je länger unsere Telomeren, je besser sind natürlich auch unsere Funktionen, auch vom Immunsystem, wieder von Immunzellen, aber auch unsere gesamten anderen Zellen. Dann wissen wir, dass die Mitochondrien auch ganz entscheidend sind für den Erhalt, aber auch für die richtige Aktivierung von unseren Stammzellen. Und überlegen, wir haben ganz, ganz viele Stammzellen in unserem Körper, auch noch im Alter, aber sie funktionieren nicht mehr. Auch da sind die Mitochondrien spielen eine wichtige Rolle. Einmal, dass die Stammzellen sich immer wieder erneuern, also in geringen Mengen, also nicht ganz verbraucht werden, aber auch, dass sie überhaupt dann richtig das richtige Gewebe, das heißt differenzieren können. Ja, also das heißt, eine Stammzelle, eine kann in einen Knochen gehen, Knochen sich bilden, die andere bildet Bindegewebe, die andere bildet Endothelzellen, also alles verschiedene. Aber diese Stammzellen müssen natürlich ein Signal bekommen, was sie tun sollen. Ja, es wäre ein bisschen ungünstig, wenn eine Stammzelle in der Haut auf einmal Knochen bilden würde. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Also sozusagen diese Signale, und das hängt auch wieder ab von den Mitochondrien, dass die in Ordnung sind. Ja, und dann vielleicht nochmal zurückgehen auf mein Immunsystem, das ist also schon ein Lieblingsthema, das merkt man schon. Ja, wie gesagt, ich bin halt Infektionsimmunologin Und da haben wir auch in letzter Zeit immer mehr gesehen, dass vielleicht auch das Immunsystem sozusagen auch eine Schlüsselrolle spielt beim Alterungsprozess, indem es also verschiedene proinflammatorische Zytokine, also Moleküle, entlässt, die dann wieder auf viele degenerative Prozesse Einfluss hat. Ja, dass also sozusagen das Immunsystem eigentlich auch, ja, auch eine zentrale Rolle spielt. Und dann gibt es so ein bestimmtes Immunphänotyping. Das heißt, man kann ansehen, welche Moleküle es bildet, wie stark man vielleicht schon an chronischen Entzündungen hat und dann in eine Seneszenz geht. Und Seneszenz ist sozusagen ein Wort, das ich übersetze es dann immer ganz gerne in Zombie-Zellen. Also seneszente Zellen sind Zellen, die funktionieren nicht mehr richtig. Das hat seinen Sinn, dass sie sollen dann aber auch abgebaut werden. So, jetzt ist aber so, dass diese seneszenten Zellen also im Alter oder wenn man sie falsch behandelt, nicht abgebaut werden, sondern bleiben. Und dann sind sie Zombie-Zellen. Das heißt, sie können selbst nicht mehr eine Funktion erfüllen, machen aber proinflammatorische Zytokine, also schütten Moleküle aus, die andere Zellen wieder beeinflussen, negativ beeinflussen. Und sie überreden Nachbarzellen dazu, genauso Zombie-Zellen zu werden. Ja? Und diese seneszenten Zellen oder Zombie-Zellen, ja, die sind natürlich auch ein Zeichen des Alterungsprozesses. Und da sind auch wieder, wie gesagt, die Mitochondrien spielen eine ganz wichtige Rolle. Also ich komme immer wieder auf die Mitochondrien zu sprechen. Aber du wolltest noch etwas anderes wissen. Jetzt habe ich den Faden
Nein, nein,
verloren.
überhaupt nicht. Nee, das ist super. Tatsächlich, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn die Mitochondrien nicht mehr so richtig funktionieren, dann haben wir bestimmte Symptome am Anfang. Magst du vielleicht darauf eingehen, was du so erlebt hast? Okay, wenn die Mitochondrien so ein bisschen praktisch vor sich nicht mehr so viel ATP bilden oder nicht mehr so gut arbeiten, was könnten erste Symptome sein? Und dann, wie geht es dann teilweise weiter? Also du hast ja schon erwähnt, dann können bestimmte Erkrankungen passieren, wirklich eigentlich eine beinahe gar keine, wenn wir über Autoimmunprozesse sprechen oder über Entzündungsprozesse, dann kann ja wirklich am Ende alles entstehen. Aber was wären so erste Anzeichen, wo du sagen würdest, hey, ich glaube, deinen Mitochondrien geht es nicht gut. Und ich muss ja eins sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, den ich persönlich getestet habe, wo ich keine Störung der Mitochondrien gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile Testergebnisse hast, wo du sagst, ach ja, diese Mitochondrien von dem Typen oder von der sind ganz gut. Also ich sehe kaum noch Menschen, die wirklich intakte Mitochondrien haben.
Also ich stimme mit dir überein, dass es nur noch sehr wenige Personen gibt, also von denen, die man jetzt testet, die
Ja.
intakte Mitochondrien haben, aber sie gibt es.
Okay.
Ich habe eine Patientin, ist ja ein falscher Ausdruck, eine Kundin, wie man sagt, die ist sehr, auch so Mitte 50, sie ist sehr interessiert an Gesundheit und auch sehr sportlich unterwegs. Und die zeige ich auch immer in meinen Vorträgen sozusagen als fitte Frau oder als... Und die hat wirklich tolle Mitochondrien. Also da kann man neidisch werden. Ein anderes, ein Ehepaar jetzt hat aus Kalifornien. Das ist also eine Ärztegruppe, die auch so Richtung ja, ein bisschen Biohacking unterwegs ist. Auch wie kann man den Alterungsprozess aufhalten? Und die sind so knapp über 60. Und der hat es geschickt. Und ich muss sagen, die sind wow. Also das sind Mitochondrien. Klasse, ja. Und seine Frau noch besser, ne? Die macht auch noch ein bisschen mehr als seine, aber es ist wirklich ganz toll. Gut, vielleicht ein paar Sauerstoffradikale, die gebildet werden, da kann er noch etwas Antioxidantien geben oder nehmen. Aber sonst ist das also alles ziemlich in Ordnung. Das sind aber wenige Ausnahmen. Sonst haben wir im Moment, also gerade die letzte Zeit, also unterirdisch schlechte Mitochondrien. Also, und dann sage ich eigentlich, mit diesen Mitochondrien kann man eigentlich nicht mal eine Treppe steigen und das bestätigen die dann aber auch. Also wenn es so ganz schlimm ist. Nochmal zur Eingangsfrage, zu den ersten Symptomen. Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn einer sehr aktiv ist, dann wird er vielleicht merken, wenn er abends vielleicht nicht mehr bis 2 Uhr nachts vielleicht arbeiten kann, sondern vielleicht schon um Mitternacht müde wird. Ja, das sind bei ihm die. Das werden Leute nicht merken, die, naja, vielleicht immer auf der Couch liegen, jetzt mal um niemanden zu nahe zu treten, aber die vielleicht sind, die werden erst viel, viel später das merken, dann aber wahrscheinlich auch fulminanter, weil sie vorher die Mitochondrien können oder der Körper kann sehr viel kompensieren. Und dann kommt so ein, ja, und wenn einem bestimmt die Mitochondrien über 50% nicht mehr aktiv sind, dann ist es fast schon zu spät oder man kann es natürlich wieder regenerieren, aber dann merkt man es wirklich. Und die merken das halt sehr, sehr viel später, weil sie ja gar nicht vorher wissen, dass sie nicht mehr so funktionsleistungsfähig sind, ja. Oder Leute, die vielleicht immer einen bestimmten 20 Kilometer laufen können und dann nur noch 5 Kilometer, die werden das eher merken. Während einer, der vielleicht nur wirklich 200 Meter immer spazieren geht oder zur Einkaufsstelle geht, der merkt das ja gar nicht, ja, dass sie nachlassen. Ne? Ja, also in der Richtung. Ne? Natürlich kann man auch sehen an Augenlicht, also oder an Geweben, die sehr viel Energie benötigen. Das ist einmal natürlich das Gehirn, also wenn man nachdenkt, ja, oder das war ja gerade das Beispiel, wenn man immer gewohnt ist, nachts zu arbeiten oder sehr früh aufzustehen, also je nachdem, was für ein Typ man ist. Und dann natürlich Augen brauchen auch unwahrscheinlich viel Energie und aber auch die Ohren, also die Sinnesorgane. Ja, das wären also dann die ersten Zeichen. Ja. Ja, und dann kommt natürlich, ja. Also wenn man natürlich dann zum Arzt geht und sagt und die Probleme hat, dann ist es eigentlich schon ziemlich spät. Also wenn man dann schon Diabetes hat, neurodegenerative Erkrankungen.
Ja, dann schon ein bisschen der Pro, wie sagt man,
Point
dass
of no
man,
return.
ja, genau.
Ja.
Wir sind so ein bisschen auch schon in der Diagnostik gelandet. Magst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, welche Möglichkeiten der Diagnostik es bei den Mitochondrien gibt, was kann man dort messen und ja, genau, was kann man dort messen erstmal?
Gut, also man kann natürlich einmal die Mitochondrien isolieren und dann schauen, wie sind sie, oder aber auch erstmal, oder auch zu sagen, wie sind sie in einem Umfeld einer Zelle? Das sind zwei verschiedene Fragestellungen. Fangen wir aber erstmal nochmal woanders an. Und zwar sagen wir, was können wir denn messen? Wir können eigentlich die Mitochondrien aus jedem Gewebe messen. Aber bei normal können sie, will man ja nicht eine Biopsie machen. Wer will schon, dass man eine Biopsie macht aus der Haut oder aus dem Gehirn? Oder das funktioniert natürlich nicht. Also nimmt man die Immunzellen, also das Blut. Dort haben wir verschiedene Zelltypen und die kann man erstmal allgemein nehmen, also sagen wir mal, die Peripheral Blood Mononuclear Cells, für die, die sich jetzt ein bisschen auskennen. Das sind bestimmte Gruppen und kann sehen, wie sind da jetzt erstmal die Mitochondrien. Dann wird natürlich immer so ein bisschen haben einen Einwand und sagen, ja, kann man daraus überhaupt schließen, wie es im Körper geht, wie die Mitochondrien sind? Ja und nein. Natürlich kann ich nicht sagen, Sie haben ein Nierenproblem oder Sie haben ein Leberproblem. Das muss jeder dann sehen, wo er seine Probleme hat. Aber wenn die Immunzellen, die Mitochondrien nicht in Ordnung sind und die Immunzellen gehen ja durch den ganzen Körper, dann gibt es irgendwo Signale, dass es nicht irgendwie richtig funktioniert. Und die Signale sind nicht nur im Blut, in den Immunzellen, sondern auch überall. Ja, also das kann man schon sagen, wenn die Immunzellen also im Blut schon nicht in Ordnung sind, ist irgendwo im Körper auch etwas, was kann natürlich bei dem anderen mal in der Leber sein, dann im Herzen oder woanders. Dann gibt es aber auch bestimmte Immunzellen, das sind die Monozyten, aber auch die Thrombozyten. Da gibt es sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, dass dann mal die Thrombozyten sehr ja, ähnlich sind unseren Neuronen. Ich will jetzt aufs Detail nicht eingehen, also dass man sagt, wenn man die untersucht, sieht man sich sehr gut, wie die Neuronen funktionieren. Also man kann da schon eigentlich erstmal in diese Richtung sehr viel sehen. Also auch mit Blutzellen machen. So, dann können wir natürlich, wir nehmen die Zellen und dann sagt man, ich will ja wissen, wie die Mitochondrien in den Zellen funktionieren. Also ich isoliere sie nicht ganz raus, sondern mache es in den Zellen. Da kann man die Mitochondrienfunktion analysieren und so bestimmte Fragen so abklappern. Das sind ganz klassische Biochemie. Das heißt, ich gucke, ist in Ruhe, werden die überhaupt benutzt, die Mitochondrien, oder sehr wenig? Oder habe ich in Ruhe, also ganz normal, ohne Anstrengung, schon einen anaeroben Metabolismus, der nicht gut ist? Dann kann ich gucken, was nehmen denn meine Mitochondrien? Nehmen die nur Zucker oder können die auch Fettsäuren oxidieren oder geht das gar nicht mehr? Wenn sie jetzt keine Fettsäuren nicht oxidieren können, ist die Frage, sind sie es nicht gewohnt, weil man nur Zucker isst? Ja, das heißt, also die Zelle ist es gar nicht gewohnt. Können die Fettsäuren nicht abgebaut werden, weil es zu viel Sauerstoffradikale bilden? Oder habe ich zu wenig Carnitin, also dass die Fettsäuren überhaupt in die Mitochondrien rein transportiert werden? Also dann kann man schon sehen, was für Probleme habe ich eventuell. Dann kann ich gucken, gut, wenn ich jetzt die Mitochondrien aktiviere, das sagt, zeigt mir mal, was ihr könnt. Dann kann man schauen, was schaffen sie überhaupt? Oder produzieren sie dabei enorm viele Mengen an Sauerstoffradikalen? Was schaffen sie? Oder sind sie platt oder sie machen gar nichts mehr? Also man kann so bestimmte Sachen abfragen. Das ist erstmal, wie ist grob ist die Dysfunktion? Natürlich können wir dann noch weitergehen. Wir können dann noch gucken, welcher Komplex ist nicht in Ordnung. Ist es vielleicht der Komplex 3, auch für die sich vielleicht wieder hier besser auskennen? Oder wo ist denn das Problem? Wo muss ich eventuell mehr, also jetzt etwas tun, Oder wenn ich natürlich einen schlechten Komplex 3 habe, da kann ich noch so viel Kohlenzyklus zum Q10 nehmen, es wird nichts nutzen. Ja, also nur mal als Beispiel. Ja, also das wäre jetzt ein bisschen komplexer als nur eine, das war vorhin auch bei den Fettsäuren, als nur eins zu nehmen, ja. Man muss denen die Sache zusammen sehen.
Ja, man sieht, wie du gerade erklärt hast, man kann wirklich tief in die Mitochondrien mittlerweile
Ja.
reinschauen und schauen, was brauchen sie eigentlich oder wo sind sie gestört. Und da hast du schon eine Sache angedeutet. Wichtig ist sozusagen, dass das Futter der Mitochondrien auch richtig stimmt. Das, was sie praktisch brauchen, um richtig arbeiten zu können. Ich kann mich erinnern, als wir uns mal gesehen haben, privat, hast du mir erzählt, dass du auch testen kannst, mit welchen Nährstoffen gerade das oder welche Nährstoffe die Mitochondrien gerade benötigen. Zum Beispiel, wenn du sie ihnen jetzt zum Beispiel Q10 als Futter gibst und wie gut können sie damit arbeiten. Macht ihr das oder ist das einfach nur zu Forschungszwecken?
Wir hatten es mal vor Jahren mal gemacht. Dann war es leider ein bisschen teuer, das muss ich gestehen. Deswegen wurde es dann eigentlich nicht mehr verlangt, beziehungsweise wir haben es jetzt auch nicht mehr dann aufrechterhalten, weil man natürlich die ganzen Substanzen dann haben muss. Wir sind jetzt aber wieder, haben wir daran gearbeitet, um es günstiger zu machen, trotzdem aber aussagekräftig. Und das werden wir demnächst dann jetzt wieder anbieten. Sozusagen genau das, was du sagst, dass man sagt, gut, ich gucke erstmal, wie sehen sie aus? Vielleicht nicht ganz so ins Detail, aber erstmal ganz grobe Funktion. Und dann gebe ich ihnen verschiedenste Stoffe dazu, Mischungen, also jetzt nicht jeden einzelnen Stoff, sondern schon so, dass wir denken, was zusammengehört. Und dann können wir sehen, funktioniert das überhaupt oder funktioniert das nicht?
Spannend. Da sind wir eigentlich schon bei den Therapien. Wie darf man oder wie kann man die Mitochondrien sozusagen wieder in Ordnung bringen? Fangen wir vielleicht an mit den klassischen Mikronährstoffen, die Mitochondrien benötigen. Magst du da so mal die klassischen durchgehen?
Ja, das ist die B-Vitamine natürlich, was man kennt. Es ist Glutathion oder sagen wir mal die Baustoffe von Glutathion. Da kann man aber einmal sagen, ich nehme mal die Baustoffe, aber da muss man auch sicher sein, dass natürlich die Enzyme da sind, die das wieder zusammenbauen. Deswegen kann man das vielleicht erstmal durch Glutathion, also ein bestimmtes verändertes Glutathion ersetzen, aber trotzdem Glutathion ist es. Wir haben bestimmte dass die Fettsäuren überhaupt reintransportiert werden, das Carnitin, so. Da kann man natürlich sehr, sehr viele Sachen jetzt noch aufzählen. Wenn man genau gibt, sind es aber nicht nur drei oder vier, sondern wir haben mal zusammengeguckt, was man machen müsste. Und da sind es eigentlich fast 60 oder 70 Substanzen, die man eigentlich nehmen müsste. Na klar, kann man sagen, wir essen ja auch etwas, ja, und da sind wir wieder bei der guten Ernährung sozusagen, dass man nicht braucht. Aber es sind nicht nur diese sieben, die man vielleicht aufzählt, sondern es sind wirklich viel, viel, viel mehr. Also dann Selen und Zink ist wichtig, auch für die ganzen Superoxid-Dismutasen, die dann damit die überhaupt funktionieren können. Da kann man natürlich sagen, man macht bestimmte Produkte zusammen, wo alles drin ist. Natürlich in geringeren Konzentrationen, da darf man sich nicht drüber wegtäuschen, weil man ja, wie gesagt, eigentlich sich gut ernähren sollte. Ne? Aber ich wollte sagen, an diesem Beispiel, dass eigentlich viel, viel mehr Substanzen eigentlich notwendig sind, als man jetzt nur erstmal so denkt. Ne? Also
Ja,
nur
weil
die.
häufig, was ich erlebe, ist, das versuche ich auch immer vielen, auch unseren Patienten in unserem Institut mitzugeben, aber auch vielen Auszubildenden immer wieder mitzugeben, zu sagen, nur Q10, das ist es nicht, ja, weil es ist so klassisch, ja, da draußen hört man, was brauchen die Mitochondrien? Q10. Und dann sage ich so, herzlichen Glückwunsch, das ist es nicht wirklich, sondern das sind wirklich viel mehr Sachen. Und es geht ja auch darum, zu sagen, okay, wie unterstütze ich meine Mitochondrien außerhalb der Möglichkeit, dass ich denen nur das Futter gebe mit Supplementen? Du hast schon Ernährung angesprochen. Du hast aber auch schon am Anfang mal angesprochen, dass wir Reize setzen dürfen. Das heißt zum Beispiel Bewegung. Bewegung gibt ja den Mitochondrien auch einen Reiz, sich wahrscheinlich zu vermehren. Gibt es da noch andere Methoden außer Bewegung, den Mitochondrien zu zeigen, hey, bitte teil dich oder vermehre dich?
Oh ja, da gibt es eine ganze Menge. Aber einmal vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich ergänzen darf, zum Q10. Ja, da stimme ich vollkommen mit dir überein. Vor allen Dingen darf man auch nie vergessen, wenn man eine Substanz gibt, muss man immer denken, was passiert mit der Substanz. Und Coenzym Q10 macht auch wieder viel Sauerstoffradikale. Und wenn die dann nicht abgefangen werden, dann nehme ich viel Coenzym Q10, mache aber genau das Verkehrte. Also Einzelsubstanzen Klar, kann man machen. Das muss dann der Therapeut wissen, aber nicht so einfach, ich nehme mal, ja. So vielleicht noch als Ergänzung. Ja,
Ja,
jetzt
richtig.
zu den Reizen. Ja, man kann viel, viel machen. Und das erzähle ich jetzt auch immer, wenn manche mich fragen, was sie machen können. Und dann, ich komme ja richtig aus der Biochemie, aus den Grundlagenforschung, alles. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich sage, das sind eigentlich Banalitäten, ja, also Bewegung, ja. Nicht zu, also nicht unbedingt jetzt Hochleistungssport, aber gehen wir nur mal in die 10.000 Schritte, ob es 8.000 sind, ist ja vollkommen egal, oder 11.000. Zum Beispiel mache ich es immer so, wenn ich fahre viel Straßenbahn, ich muss mir ein neues Fahrrad kaufen, dann fahre ich wieder Fahrrad, aber jetzt Straßenbahn, und dann gucke ich mal, 7 Minuten oder 8 Minuten kommt die nächste. Dann gehe ich doch 2 oder 3 Stationen zu Fuß. Also es sei denn, ich habe jetzt schwere Sachen mit. Dann heißt, dann gehe ich aber. Und dann schaffe ich ja schon viel mehr an Schritten, die ich sonst nicht schaffen kann. Und dann sieht man die anderen, die da wirklich an der Haltestelle stehen und warten die 10 Minuten, bis eine kommt. Ja, so. Oder eine Station brauche ich nicht zu fahren, die kann ich auch zu la laufen. Also nur mal als Beispiel. Also Bewegung. Natürlich brauche ich auch, dass ich Muskelaufbau mache. Also da reicht das Spazierengehen nicht aus. Also in diese Richtung, dass man etwas macht. Dann aber auch kalt duschen. Nicht jetzt gleich links, aber ich kenne das Gefühl, das ist wie eine Sucht, wenn man also natürlich erst warm duscht, gar keine Frage. Dann zum Beispiel ein ganz tolles, also mache ich jetzt persönlich, ein ganz tolles Öl, also über die Haut, also, und dann kalt abperlen lassen. Das macht süchtig.
Ja,
Und
spannend.
setzt Reize, ja.
Aha.
So. Dann ist es aber auch Sauna, aber richtig machen, ne? Nicht einfach nur bei 70 Grad oder 75 Grad ein bisschen aufwärmen und dann wieder unter die warme Dusche. Das ist jetzt nicht Saunagang, ja. Natürlich muss man Kreislauf haben, gar keine Frage, dass der stabil ist, aber ich war jetzt auch wieder am Wochenende Sauna, das ist traumhaft. Ja, also dann richtig hinterher kalt, also ist egal, ich sage einfach nur Sauna richtig machen, richtig saunieren. Man kann auch Infrarot natürlich machen, aber die Reize waren jetzt also. Gut, man kann sich natürlich auch Geräte bedienen, jetzt von IHT, also Hypoxie kann man machen. Man kann eine hyperbare Sauerstofftherapie machen. Da haben die wurde gezeigt, dass dann die Telomeren auch wieder länger werden, auch die Mitochondrien besser funktionieren. Aber wenn ich dann natürlich jetzt meine Ernährung nicht umstelle oder so mal, ich ernähre mich nicht richtig, dann kann ich noch so viel hyperbare Sauerstofftherapie machen. Dann wird es auch der Effekt nicht da sein, ja? Also es muss schon ineinander greifen. Dass der Körper sich dann machen kann. Aber die Reize, das waren es ganz einfach, ja.
Und was da eigentlich auch ganz wichtig ist, heutzutage haben wir ja auch ganz, ganz viel Stress. Wir machen uns ganz viel Stress. Wir leben in einer chronischen, gestressten Zeit. Aber nicht nur praktisch, dass wir emotional Stress haben oder physisch Stress um uns herum in der Arbeitswelt, sondern natürlich auch chemischen Stress. Das heißt, die Mitochondrien, die lagern ja auch bestimmte Umweltgifte ab. Man kann ja auch hier sehen, dass die Mitochondrien mit Umweltgiften belastet sind. Was ist, wenn ich sozusagen anfange, über ein paar Monate lang eine Entgiftungstherapie zu machen? Hat das einen Effekt auf die Mitochondrien, wenn man versucht, die Gifte aus den Mitochondrien rauszubekommen, oder ist das überhaupt möglich?
Also die Mitochondrien haben ja glücklicherweise die Fähigkeit, wenn sie nicht mehr richtig funktionstüchtig sind, in sozusagen, sage ich immer, in den Selbstmord zu gehen. Das heißt, sie werden selbst verdaut und es werden neue Mitochondrien gebildet. Das geht natürlich auch nur, dieser Fachausdruck ist Mitophagie. Das heißt, diese Mitophagie braucht aber auch Reize. Da sind wir wieder bei den Reizen wie gerade. Damit das funktioniert, dann werden die Mitochondrien natürlich dann abgebaut und ist ja mal dann die Chance, dass dann auch Substanzen oder Umweltschadstoffe dann entfernt werden, aus dem Körper raustransportiert werden. Aber dafür brauchen wir auch ein gutes Transportsystem. Also da sind wir wieder auch bei wieder ja, intakten Mitochondrien oder Zellen oder was wir halt brauchen. So. Deswegen ist die Entgiftung, da müssten wir eigentlich mal richtig vergleichen, was vor und nachher ist. Also man kann es rauskriegen, aber eher nicht, dass man so jetzt aus den Membranen oder aus den Mitochondrien rausbringt, sondern eher, dass man die Mitophagie aktiviert, dass die Mitochondrien sich verdauen und dadurch die Umweltschadstoffe auch weggehen. In diese Richtung würde ich eigentlich gehen. Was der psychische Stress oder wie auch immer man es nennen will, das ist immer, erzähle ich auch immer wieder. Und zwar bin ich auf ganz tolle Publikationen schon vor Jahren gestoßen, die sehr, sehr alt sind, aber Ganz toll. Und zwar haben früher die Wissenschaftler auch sehr gute Arbeit geleistet, also auch mit einfachen Mitteln. Und wenn wir mal bei der ATP-Produktion sind, also unserer Energieproduktion, dann fragt man sich natürlich immer, warum ist diese ATP-Produktion so gleichmäßig in der Zelle in Ruhe? Also sie wird wirklich gleich gehalten. Also, und da haben wir ganz viele Regulationsmechanismen, dass eben die ATP-Gehalt in der Zelle nicht auf einmal hoch ist, dann wieder niedrig ist, sondern immer gleich. Wie die Zelle das macht, frag mich nicht, ja. Also ich kann natürlich sagen, das passiert und Phosphorylierung, aber wer das reguliert, keine Ahnung.
Ja,
Ist die Frage aber,
spannend.
warum wird das so genau gleich gehalten? Ist, wenn man zu viel produziert, muss es ja wieder hinterher abgebaut werden und das macht wieder Sauerstoffradikale, also schädliche Stoffe. So. Und dieser Mechanismus, dass immer geguckt wird, die Zelle, wie viel habe ich, muss ich etwas nachproduzieren, ist es in Ordnung? Dieses System wird ausgeschaltet, wenn wir einen Adrenalinstoß kriegen, das heißt, wenn Gefahr droht. Und das ist von früher. Also ich sage immer, der Säbelzahntiger oder ein Löwe ist hinter uns her. Dann wird das ausgesetzt, weil das wäre ja dumm. Dann würden wir nie weglaufen können. Ja, wenn immer wieder geguckt wird, haben wir genug Energie, haben wir zu wenig Energie. Das heißt, es wird produziert, weil ja irgendwie das System weiß, es wird verbraucht. Ja, irgendwann. So, das ist aber auch bei jeder Stressreaktion. Wenn wir dann aber nicht ums Haus laufen, um unseren Stress abzubauen, sondern sitzen bleiben, dann macht dieses ATP hinterher Sauerstoffradikale vermehrt. So, jetzt einmal ist das sicherlich kein Problem oder zweimal. Wenn es aber dauerhaft ist, haben wir ein Problem. Ja, also es war in früheren Zeiten toll, überlebensfähig, klar. Ja, aber jetzt, wenn man es falsch einsetzt, ist es ungünstig. Ja, das ist also sozusagen ein Beispiel.
Na, spannend. Und ich glaube, in dieser Situation sind viele Menschen, ja, viele Menschen, die da so viel Stress in ihrem ganzen Körper haben, dass es eigentlich wahrscheinlich dazu kommt. Ja. Wir
Ja, mein
könnten.
Papa hat immer gesagt, wenn ich irgendwie, gut, als Kind hat man ja nicht so Stress oder, also ich meine, geh mal raus, kühl dich mal ab, ja.
Ja.
Lauf mal ums Haus herum, ja.
Ja, das ist ja interessant. Ich finde auch, ich merke schon, wenn ich dann zum Beispiel mal gestresst bin und mal rausgehe und einfach mich mal ein bisschen bewege,
Ja.
dass es mir danach deutlich besser geht. Nicht nur mit dem Stress, sondern auch körperlich. Ja.
Ja, ich sage auch einigen Leuten, sag mal, machen Sie, wenn es geht, einfach einen Waldspaziergang.
Ja.
Also es ist einmal, dass man wahrnimmt, was, also Wald, ja, das Rauschen, aber auch die Terpene darf man nicht unterschätzen, die man dann einatmet. Nicht bei 5 Minuten, ja, aber man doch so eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas wandert, das ist herrlich. Und da hatte ich jetzt auch Rückmeldung, dass es wirklich angenehm ist. Ne? Also wie gesagt, allein natürlich jetzt nicht. Es reicht nicht, also einmal durch den Wald zu gehen, dann sagen, meine Mitochondrien sind in Ordnung. Aber es sind immer Bausteine, ja. Oder jetzt im Herbst, das ist hier, wo ich jetzt wohne, sind sehr, sehr viele Bäume. Und die Vögel üben für den Flug, ja, in den Süden. Und dann machen die Formationsflüge. Das ist ein Lärm, ja. Dann fliegen sie alle auf einen Baum und dann wieder irgendwie einen Befehl und dann wieder woanders hin. Also es ist ein Spektakel, aber das macht Spaß, einfach zuzusehen oder zuzuhören, ja.
Ja.
Also solche Sachen, also zusätzlich. So also mal, ja,
Ja,
jetzt
das ist
so
so
ein bisschen.
Standard, also nicht so einfache Dinge, und das vergessen, glaube ich, viele Menschen
Ja.
draußen, dass die einfachen Dinge, wenn wir sie regelmäßig tun, einen großen Effekt haben. Ja. Wir könnten, glaube ich, jetzt hier
Ja,
noch mal
kann sein.
45 Minuten über Mitochondrien, glaube ich, sprechen. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, und zwar, du bist eine ganz, ganz besondere und ja, eine Expertin im Mitochondrienbereich, die halt auch forscht und aber natürlich auch viele Studien liest von anderen Experten. Was sind so aktuelle Forschungsergebnisse vielleicht von deiner Seite oder Studien, die dich so ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten auch fasziniert haben, wo du gesagt hast, ah, das ist aber interessant, das ist was ganz Neues?
Also es ist wieder so, dass die Mitochondrien jetzt extrem in den Fokus geraten, auch im gesamten Bereich des Rejuvenation oder Anti-Aging. Da werden sie sozusagen erkannt, obwohl das ja eigentlich logisch ist, aber da sind sie jetzt, ja. Und dass man versucht auch zu gucken, wie kann man sie wieder therapieren oder welche Strategien kann man das machen. Sonst etwas, was mich immer fasziniert ist und ein Gebiet ist sozusagen der mitochondriale Transfer. Das ist, der wird jetzt ein bisschen, oder Artificial Mitochondrial Transfer, wie man sagt, Er wird so ein bisschen jetzt in Angriff genommen, obwohl ich mich wundere, dass er jetzt erst kommt. Das heißt, die Frage ist, kann ich vielleicht gesunde Mitochondrien in schlechtes Gewebe überführen oder Mitochondrien außerhalb multiplizieren, optimal und dann wieder ins Gewebe zurückgeben? Ja, das ist natürlich dann die
Ja.
Frage, können das alle Mitochondrien, muss man da besonders beachten, aber das ist eine Richtung, in die man jetzt schon geht.
Spannend. Also wirklich ganz pauschal gesagt, Transplantation von Mitochondrien.
Genau, und vielleicht noch ein Thema, was mich jetzt sehr
Ja.
gefreut hat, auch wenn es gewundert hat, dass es jetzt erst kommt. Es war eine sehr schöne Nature-Arbeit und die hat gezeigt, dass die modernen Stammzelltransplantationen, die man schon hier und da macht, oder aber auch die CAR-T-Zell-Therapie, also bei Krebs, dass die abhängig ist von gut funktionierenden Mitochondrien. Das hat mich gefreut.
Na schön, na klasse. Ihr Lieben, jetzt habt ihr ganz, ganz viele tolle Informationen von Brigitte bekommen. Liebe Brigitte, schön, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen in die Mitochondrienmedizin hineinzuführen und wie wichtig die Mitochondrien eigentlich sind und wie wir aber uns auch um unsere Mitochondrien kümmern können. Wenn ihr mehr Informationen bekommen wollt, werden wir unten hier in dem Podcast ein paar Links hinterlegen, wie ihr auch eure Mitochondrien messen könnt. Ich werde ein paar Informationen zur Brigitte König sozusagen auch hier hinterlegen. Und wenn du auch mehr wissen möchtest über Mitochondrien und hier ja mal ein bisschen dir Wissen aneignen möchtest, dann kannst du auch zu uns in die Ausbildung kommen zum Epigenetik-Coach, denn wir haben ein Modul über Mitochondrien, wo wir auch in die Diagnostik gehen und auch hier empfehlen, zum Beispiel bei Brigitte im Labor die Diagnostik der Mitochondrien zu machen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und liebe Brigitte, schön, dass du da warst.
Ich wünsche euch auch alles noch ganz super tolle Zeit.
Gut, macht's gut. Bis dann.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.